Lieber Scheiterhaufen, herzlich willkommen zu einer neuen und besonderen Folge, die sich diesmal nämlich nicht nur, wie wir das sonst immer gemacht haben, mit dem persönlichen Scheitern meines heutigen Gastes beschäftigen soll, sondern wir sprechen im Rahmen der Wahlen und auch dem, was danach auf uns zukommt, über das gesellschaftliche, politische, aber auch mögliche Scheitern der Demokratie. Und nach dem, was wir die letzten Tage und Wochen so erlebt haben, könnte man denken, dass wir jetzt über die AfD oder andere demokratischen Parteien sprechen und deren Rechtsruck. Allerdings geht die Gefahr nicht nur von ihnen aus, es hängt zwar alles ein bisschen zusammen, aber eine immer größer werdende Ungleichheit. Wenige Menschen, die immer reicher werden, während immer mehr Menschen kaum noch über die Runden kommen, begünstigen dies. Und eigentlich müsste es recht einfach sein, darüber ohne große Emotionen zu sprechen, denn die Zahlen, die Fakten und die Studien, die sprechen für sich so sehr, dass man sich fragen muss, warum gehen wir eigentlich noch nicht alle auf die Straße? Und dennoch hört man immer wieder, du bist doch nur neidisch, wenn man über Reiche und die Gefahr von ihnen, die von ihnen ausgeht und über die Ungerechtigkeit des Steuersystems spricht. Zumindest wenn ich das tue. Was passiert aber, wenn ein Millionär sich gegen die Ungleichheit einsetzt und dabei sein eigenes Vermögen zu 90% weggibt? Das finden wir heute heraus, gemeinsam mit Sebastian Klein. Er ist Psychologe, Unternehmer und Autor, Mitgründer der Wissensplattform Blinkist, die eine kurze Zusammenfassung von Sachbüchern zum Lesen und Hören bietet und wurde durch den Verkauf des Unternehmens Multimillionär. Heute betreibt er den gemeinwohlorientierten Investmentfonds Karma Capital. Capital ist Mitgründer des Magazins Neue Narrative, Teil von TaxMeNow, einer Initiative von Vermögenden, die sich für ein gerechtes Steuersystem einsetzt und bringt in ein paar Tagen sein Buch Toxisch Reich heraus, über das wir heute auch sprechen werden. Das war eine lange Anmod. Herzlich willkommen, Sebastian.
Ja, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
Wie haben denn jetzt am Ende die Leute reagiert, dass du so viel deines Geldes weggegeben hast? In welcher Form du das gemacht hast, darüber sprechen wir auch gleich. Aber mich würde in erster Linie einfach mal das Feedback interessieren.
Also ich würde sagen, das häufigste Feedback war, glaube ich, dass Leute das gut finden und sich nicht sicher waren, ob sie es auch selber so gemacht hätten, was ich total legitim kann und gut verstehen kann, weil ich es wahrscheinlich in einer anderen Lebensphase auch nicht genauso gemacht hätte. Es gibt natürlich auch Leute, die dann denken, man ist verrückt geworden. Also alles quer durch die Bank, aber die typische Reaktion war schon, ich finde es gut und ich bin mir nicht sicher, ob ich es genauso gemacht hätte.
Und die kritischen Stimmen, hast du die auch vielleicht in irgendeiner Form überzeugen können oder blieben die immer etwas skeptisch?
Also es gibt ja immer Leute, die irgendwas auszusetzen haben. Deswegen sehe ich jetzt nicht meine Rolle darin, alle Leute davon zu überzeugen, dass sie mich oder mein Vorgehen gut finden sollen. Und wie gesagt, also die positiven Stimmen haben schon sehr überwogen. Ich habe das vor, bald 2 Jahren hatte ich einen LinkedIn-Post gemacht, der unglaubliche Reichweite bekommen hat, wo mir dann, weiß ich nicht, ein paar tausend Leute Nachrichten geschrieben haben und die meisten waren schon sehr positiv.
Vielleicht kannst du uns in den Prozess dahin ein bisschen mitnehmen und sagen, wie kam es überhaupt dazu? Wie kam es zu deinem Reichtum erstmal und dann auch zu dieser Entwicklung zu sagen, also irgendwie bin ich erstens vielleicht im Privaten auch nicht ganz happy mit allem so, aber ich sehe da auch ein Systemproblem.
Ja. Also wir haben Blinkist 2012 gegründet. Ich bin 2016 schon ausgestiegen, also im Sinne von, dass ich dann nicht mehr dort mitgearbeitet habe und nur noch als Miteigentümer quasi an der Entwicklung des Unternehmens profitiert habe. Ich konnte dann in den Jahren danach schon 2-mal Anteile verkaufen und jetzt 2023 wurde die Firma dann ganz verkauft. Ich habe dann in der Zwischenzeit nochmal neu gegründet, habe mit Neuen Narrative ein Unternehmen in Verantwortungseigentum gegründet. Das heißt, das ist so ein Ansatz, wo jetzt niemand sehr reich mit werden kann. Und warum Blinkist uns jetzt so reich gemacht hat, ist, weil da halt eine bestimmte Art von Investoren eingestiegen sind, die dann das Ziel haben, die Firma zu verkaufen und zwar zu einem möglichst hohen Preis an andere Investoren oder eine Firma, die Firma kauft oder es an eine Börse zu bringen. Also das ist immer das Ziel von diesen sogenannten Venture Capital Investoren. Dadurch werden Firmen dann ein Stück weit gezwungen, entweder sehr schnell zu wachsen oder zu sterben. Blinkist war jetzt durch Glück und Zufall auf der Seite der Gewinner, würde ich mal sagen. Und daraus ist dann für uns halt relativ viel Geld entstanden.
Wie ist denn deine Beziehung zu Geld zu dem Zeitpunkt damals gewesen? Warst du jemand, der aus gutem Elternhaus kommt und deswegen auch keine Berührungsschwierigkeiten hatte mit dem Thema? Oder bist du quasi von Tellerwäscher zum Millionär, wie man das ja so gerne erzählt, geworden?
Genau, diese Geschichten werden ja auch gerne immer von Leuten erzählt, die eigentlich aus sehr privilegierten Verhältnissen kommen. Also ich bin relativ privilegiert aufgewachsen. Gehobene Mittelschicht wie Friedrich Merz ungefähr. Nein, kleiner Spaß. Also ich kam mir immer überhaupt nicht privilegiert vor, weil ich das erst spät gecheckt habe, dass in einem großen Einfamilienhaus mit einem großen Garten aufzuwachsen, dass das schon für die meisten Leute sehr privilegiert ist. Ich habe mir nie Sorgen um Geld gemacht, weil ich immer wusste, im Zweifelsfall ist Geld da. Und ich war aber trotzdem jemand, der immer sein ganzes Geld ausgegeben hat. Das heißt, ich war als Teenager, als junger Erwachsener, auch dann in dieser ersten Gründerzeit, ich war immer pleite und verschuldet im Grunde genommen. Und bin schon so ein bisschen dem Geld hinterhergelaufen, hatte diese typische Selbstüberschätzung, die man als Gründer irgendwie braucht. Also ich, als junger Erwachsener dachte ich dann, okay, ich glaube daran, dass ich irgendwie viel Geld verdienen kann und war dann auch so ein bisschen ungeduldig und hatte natürlich auch diese Diskrepanz zwischen, ich glaube daran, viel Geld verdienen zu können und bin aber pleite und verschuldet und mein Gehalt ist total niedrig. Deswegen war dann, als es dann mit so Anfang, Mitte 30, als ich dann auf einmal zum ersten Mal nicht mehr verschuldet war, sondern ein paar hunderttausend Euro auf dem Konto hatte, war es dann schon erstmal ein sehr angenehmes Gefühl, auf einmal nicht mehr so dem Geld hinterher zu rennen und nicht mehr Geld als so einen Mangel ständig wahrzunehmen. Genau, und dann kam so eine Phase, wo es dann halt immer mehr wurde und wo ich dann einerseits gemerkt habe, dass es mit mir jetzt nicht unbedingt was Positives macht, also immer mehr zu haben und auch immer mehr sich damit zu beschäftigen. Und ich habe dann, muss ich zugeben, auch erst angefangen, mich mit dem Thema Ungleichheit zu beschäftigen und mal nachzudenken, so wie ist das eigentlich mit der Verteilung in der Gesellschaft, wo stehen wir da? Und das fand ich echt schockierend, als ich mir das dann mal reingezogen habe.
Hat eine Veränderung bei dir stattgefunden, auch insofern, dass Leute dich von außen drauf angesprochen haben, oder war das ein Prozess, den du für dich schnell reflektiert hast, was Geld mit dir macht?
Also ich habe selbst reflektiert, es hat mir jetzt niemand von außen gesagt, Mensch, komm mal auf dein Leben klar, du denkst so viel über Geld nach, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich in dieser Zeit dann auch zum Beispiel weniger mich um mein soziales Netzwerk gekümmert habe, mich vielleicht auch ein bisschen anders in der Beziehung verhalten habe und fand es sehr unangenehm. Und also ich habe diese Erfahrung, ich hatte diese Erfahrung schon ein paar Mal in meinem Leben gemacht. Mein allererster Job war in der Unternehmensberatung, wo ich dann auch irgendwann gemerkt habe, durch diesen Job, weil in diesem Job eine bestimmte Kultur herrscht, die Leute auf eine gewisse Weise miteinander umgehen, habe ich dann irgendwann an mir selber beobachtet, ich werde jetzt auch so, ne, nicht weil ich es will, sondern einfach nur, weil ich irgendwie in diesem System bin. Und das fand ich damals schon unangenehm, dachte mir, das will ich nicht, bin dann da rausgegangen. Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, hier passiert irgendwas mit dir, was du eigentlich nicht willst, was überhaupt nicht deinen Werten entspricht. Genau, und das in Kombination mit dieser Beobachtung, dass ich, wenn ich als jemand mit ein paar Millionen Euro mehr, als ich eigentlich brauche, auf dem Konto unterwegs bin, dass ich dann einfach auch Teil dieses Ungleichheitsproblems bin.
Verstehe, also quasi nicht nur meckern, sondern auch wirklich selber machen. Ich finde das ganz interessant, dass du sagst, wenn du da jetzt vielleicht länger drin geblieben wärst, dann wärst du wahrscheinlich auch komplett so transformiert quasi, weil ich glaube, viele machen das, also auch auf andere Bereiche bezogen. Unsere Schmerzgrenzen werden auch immer weiter ausgereizt und unsere eigenen moralischen Vorstellungen. Das heißt, wir sprechen im Grunde nicht nur über Ungleichheit, sondern auch über Gleichheit, ne? Wir versuchen uns auch irgendwie immer anzupassen. Wie kam es aber dann letzten Endes dazu, dass du gesagt hast, okay, ich brauche gar nicht so viel Geld und ich gebe das jetzt auch weg?
Na, ja, du hast es so ein bisschen schon anklingen lassen. Ich habe da wirklich so eine Diskrepanz wahrgenommen, auch so wie so eine kognitive Dissonanz, dass ich einerseits dieses Problem der Ungleichheit gesehen habe und auch darüber geredet habe und gesagt, Leuten gesagt habe, ey, das ist ein Riesenproblem, die Gesellschaft hält es nicht aus, wir müssen was tun. Und dann aber gemerkt habe, ich bin auch einer von diesen Typen, die viel mehr Kohle haben, als sie eigentlich brauchen. Ja, das hat nicht so richtig zusammengepasst. Das hat sich, sowas fühlt sich ja immer unangenehm an, wenn man eigentlich, also nicht das Wasser trinkt, das man selber predigt. Und das war dann natürlich eine starke Motivation zu sagen, nee, ich will jetzt Teil der Lösung sein und da auch quasi put your money where your mouth is. Ja, also das von anderen zu verlangen und es selber nicht zu machen, ist ja eine ganz merkwürdige Position. die mir auch überhaupt nicht gefallen hat. Und es selber zu machen und zu sagen, ich rede darüber, will das nicht anderen aufzwingen, aber wer will, kann sich damit auseinandersetzen. Vielleicht inspiriert es auch den einen oder anderen, ist eine Position, in der ich mich deutlich wohler fühle.
Hast du jemanden inspiriert? Also gab es jemanden, der vielleicht jetzt nicht unbedingt 90%, aber der in irgendeiner Form gesagt hat, hey, du hast mich zum Nachdenken gebracht?
Also es haben mir schon ein paar Leute gesagt, dass es sie inspiriert und zum Nachdenken gebracht hat. Und ich muss auch sagen, es basiert auf Wechselseitigkeit. Du hast ja gesagt, ich bin bei Tax Me Now, da ist unter anderem Marlene Engelhorn, die ihre 25 Millionen Euro über den Bürgerinnenrat verteilt hat. Und also solche Stories wiederum inspirieren mich ja auch. Ich bewege mich ja auch nicht in einem luftleeren Raum. Und was ich mir davon verspreche, ist, dass Leute, die so ticken, sich da auch gegenseitig ein Stück weit die richtigen Impulse geben. Ja, und das habe ich in beide Richtungen erlebt.
Also als ich angefangen habe, mich mit Ungleichheit auseinanderzusetzen, habe ich gemerkt, und das habe ich auch schon im Intro quasi gesagt, also eigentlich ist es ziemlich einfach zu verstehen, auch wenn es sich so ein bisschen, finde ich, ist auch wie mit Demokratie, man kann es so ein bisschen schnell zerreden. Also ich habe leider ein bisschen Angst, dass wir noch in 10 Jahren darüber reden werden, aber hoffentlich nicht. Nichtsdestotrotz. Du hast dich jetzt sehr intensiv auch durch dein Buch damit auseinandergesetzt. Warum ist es so schwierig, gerade weil wir so viele Beispiele auch haben, die aber trotzdem so krass unreal sind? Also ich kann mit diesen Zahlen einfach manchmal nichts anfangen, weil sie so groß sind. Warum glaubst du, ist es so schwierig, dass wir dieses Thema nicht viel mehr in den Fokus setzen, dass wir nicht checken, oh mein Gott, das ist eigentlich unser Problem und jetzt nicht irgendwie Menschen, die arbeitslos sind?
Ja, dafür bräuchten wir jetzt wahrscheinlich allein schon eine Stunde, um das gut zu beantworten. Wir können ja mal versuchen, uns ein paar Themen zu schnappen. Also, wie du schon sagst, ist es, glaube ich, für viele Leute sehr abstrakt. Für viele Leute ist 5 Millionen Euro ein Haufen Geld, 5 Milliarden Euro ein Haufen Geld, 500 Milliarden Euro ein Haufen Geld, obwohl da Welten dazwischen liegen. Ja, das Vermögen von Elon Musk versus ein einfacher Millionär oder auch ein einfacher Milliardär, das sind einfach ganz andere Dimensionen von Reichtum. Und auch entsprechend ganz andere Dimensionen von Macht, Konzentration, die damit zusammenhängen. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass für viele Leute das einfach überhaupt nicht greifbar ist. Und jemand kriegt 1000 Euro Bürgergeld, die ihm nicht zustehen, das ist natürlich greifbar. Ne? Da kann ich mir selber vorstellen, oh, das sind Steuern, die ich bezahlt habe. Und was aber zum Beispiel nicht gelingt, was mir aber ein Anliegen ist, Leuten klarzumachen, na, eigentlich könnten sich alle Leute, die no normales Einkommen haben und keine Riesenerbschaft, könnten auch jeden Monat sagen, ey, ich zahle 500 Euro zu viel Steuern jeden Monat. Die könnte ich mehr auf dem Konto haben und die Schule, wo meine Kinder hingehen, könnten besser sein, wenn die Milliardäre und Multimillionäre so besteuert werden würden, wie es unsere Verfassung eigentlich vorsieht. Also diesen Zusammenhang hinzubekommen, zu sagen, ey, ich zahle eigentlich mehr, als ich müsste und der Staat könnte seine Aufgaben viel besser erfüllen, wenn der Teil der Bevölkerung, der am besten dasteht, endlich mal fair besteuert werden würde. Ich glaube, diesen Zusammenhang müssen wir einfach mehr Menschen klar machen. Weil was jetzt gerade passiert, und das ist was mich sehr lange auch beschäftigt hat, denn für mich geht es hier eigentlich um eine Frage, wo 99% der Bevölkerung mindestens sagen müssten, Mensch, es ist unfair, und höchstens 1% sagen würde, ach, das ist doch super, so hätte ich es gerne. Und was gerade passiert ist, dass aber aus diesem 1% sehr erfolgreich Geschichten erzählt werden, die halt einen großen Teil dieser 99% das Gefühl geben, dass sie auf der gleichen Seite stehen. Beispiel Erbschaftssteuer. Na, so Populisten wie Markus Söder rennen rum und erzählen den Leuten, Erbschaftssteuer, das Häuschen der Oma soll wegbesteuert werden. Ist eine total dreiste Lüge, weil kein Mensch will das Häuschen der Oma besteuern. Was besteuert werden soll, ist das Immobilienportfolio der Oma, die 1000 Häuser weitervererbt. Ja, und weil aber solche Geschichten erzählt werden, denken dann ganz viele Leute, auch das Häuschen der Oma, das würde ich aber gerne der Familie behalten. Erbschaftssteuer finde ich doof, obwohl es überhaupt nicht um diese Frage geht, sondern darum, dass eben von denen, die wahnsinnig viel erben, dass die auch was zurückgeben.
Und nicht nur zurückgeben, finde ich, sondern auch, dass sie nicht diese Schlupflöcher haben. Weil ich war ja richtig schockiert, als ich mal gesehen habe, wie man die Erbschaftssteuer umgehen kann. Besonders interessant fand ich, dass wir in den letzten 10 Jahren 33,3 Milliarden steuerfrei vererbt wurde in Deutschland an 40 Kinder unter 14 Jahren. Also da hat man einen Freibetrag, kann das quasi in regelmäßigen Abständen, so dass das auch alles konform ist, machen und zahlt keine Steuer an diese minderjährigen Menschen. Ich würde mich jetzt mal gerne, weil wir gerade bei den Vergleichen sind, ganz kurz noch auf deine Geschichte konzentrieren im Sinne von, kannst du mir vielleicht ein Beispiel nennen, einen Vergleich nennen von deiner Steuer, wie zum Beispiel du bevorzugt wirst oder einfacher mehr Geld gespart hast, als ich zum Beispiel, die vielleicht angestellt ist. Vielleicht hast du da irgendwie einen Vergleich.
Absolut. Also wenn du so ein einigermaßen durchschnittliches Einkommen hast, dann zahlst du ungefähr 50% an Steuern und Abgaben. Ne? Also es sind einerseits die Einkommensteuer, aber du zahlst ja auch Sozialbeiträge, Krankenversicherung und insgesamt macht es ungefähr die Hälfte von deinem Brutto aus, was da weggeht und ungefähr die Hälfte bleibt dir übrig. Und was jetzt bei Vermögenden passiert, oder wir können bei meinem Beispiel bleiben, ne, wenn ich Anteile an der Firma verkaufe, dann ist es ein Kapitalertrag. Der wird pauschal mit 25% oder 26%, bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, die Hälfte von diesen 50% besteuert. Und da kommt dann, also da ist der Soli dann mit drin, aber sonst werden diese, also ich muss jetzt keine Krankenversicherung, keine Sozialbeiträge darauf bezahlen, sondern es ist so eine pauschale Besteuerung, die viel niedriger ist, also nur die Hälfte. Auch wenn ich Anteile für 20 Millionen Euro verkaufe, dann ist diese pauschale Besteuerung, also keine Progression, die aber eigentlich vorgesehen ist in unserem, und beim Gehalt ist es ja auch so, wenn du mehr verdienst, zahlst du auch eine höhere Einkommenssteuer. Und was jetzt aber viele Vermögende machen und was ich auch teilweise genutzt habe, man macht dann eine Holdingstruktur. Also man hält seine Anteile nicht als Person, sondern schaltet eine Holding dazwischen. Das heißt, wenn die Anteile verkauft werden, wird erstmal gar keine Steuer fällig, ne, sondern ich
Gar
kriege es.
keine.
Nee, also
Okay.
nur wenn ich hingehe und sage, ich hole das Geld aus der Holding raus, um das privat zu verkonsumieren. Aber als jemand, der sehr reich ist und sein Vermögen zusammenhalten will, man will ja nicht dieses ganze Geld haben und dafür irgendwie ins Restaurant gehen, sondern man will das ja auch eigentlich zusammenhalten und dann aus der Holding raus reinvestieren. Ja, und deswegen ist es dann so, dass oftmals diese sehr großen Vermögen wahnsinnig niedrige Steuersätze bezahlen die. Also effektiv sind es viel niedrigere Steuersätze. Und das widerspricht total diesem Gedanken unseres Grundgesetzes, dass eigentlich die mit den meisten Möglichkeiten am meisten beitragen sollen.
Absolut,
Ja. Und
absolut.
ich habe jetzt, also das war jetzt meine Beispiel, ich habe nie irgendwelche Immobilien besessen oder mit Immobilien zu tun gehabt, aber da gibt es auch noch ganz viele Möglichkeiten, steuerfrei Geld zu verdienen. Ja, und das, also, und was ich daran absurd finde, ist, also die gleichen Politiker, die immer sagen, Leistung soll sich wieder lohnen, haben da aber noch nie hingeschaut, weil wenn wir sagen, Leistung soll sich lohnen, dann müsste ja Arbeit niedriger besteuert werden. Nicht, weil, also ne, wenn ich aus Spekulation, Anteilsverkäufen, Immobilienverkäufen, das ist ja keine Leistung, da habe ich ja ein leistungsloses Einkommen.
Absolut. Absolut. Aber gerade wenn Geld für sich einfach arbeiten, also wenn man Geld für sich arbeiten lassen kann und quasi wie ein Arbeitsloser nichts macht, ne, um das jetzt mal wieder in diesen Vergleich zu setzen und dann gleichzeitig aber erstens von der Gesellschaft anders wahrgenommen wird, was das Thema Leistung eben betrifft und dann auch noch bevorzugt wird, was Steuern betrifft. Jetzt habe ich natürlich einen kleinen Schwenk gemacht, so weg von der Erbschaftssteuer, dabei ist die so wichtig. Schreibst du denn in deinem Buch auch explizit über die Erbschaftssteuer? Also ist das ein sehr großes Anliegen von dir, dass die reformiert wird?
Absolut. Also das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil ja in Deutschland pro Jahr geschätzt 400 Milliarden Euro vererbt werden. Also das meiste Vermögen in Deutschland wird vererbt und nicht durch Arbeit verdient. Und in den letzten 30 Jahren wurde an der Erbschaftssteuer sehr, also an den Gesetzen so viel geändert, was vor allem die großen Vermögen komplett ausnimmt. Also im deutschen Bundeshaushalt sind, glaube ich, im Jahr so 1 bis 2 Milliarden aus Erbschaftssteuern drin, also fast nichts. Tabaksteuer sind, glaube ich, 6 oder 8 Milliarden, also ein Vielfaches davon. Und das ist, also, und da findet eben schon quasi bevor Menschen überhaupt ins Arbeitsleben starten, ist es so eine riesige Gerechtigkeitslücke, weil ganz, ganz viele natürlich überhaupt nichts erben und andere dann völlig leistungslos ein Milliardenerbe bekommen und noch nicht mal eine Steuer darauf bezahlen. Ja, wenn, man könnte ja sagen, okay, ist okay, dass jemand 10 Milliarden Euro erbt oder 100 Millionen, dann soll er aber 30% Erbschaftssteuer bezahlen. Das tut dem ja nicht weh oder ihr. Aber das passiert wegen dieser ganzen Ausnahmen meistens nicht. Und genau, man muss sagen, es gibt natürlich auch Leute, die auf solche Beträge Steuern bezahlen, aber in der Regel wird das vermieden. Und das liegt auch daran, weil es eine ganze Es gibt ganze Sparten von Berufsgruppen, die nur davon leben, dass sie Leuten helfen, an der Stelle Steuern zu vermeiden. Das ist
Wahnsinn.
natürlich auch volkswirtschaftlich meiner Meinung nach ein riesiger Schaden.
Ja, aber dann schaffen die ja Arbeitsplätze, Sebastian.
Ja, du musst aber bedenken, dass diese Arbeitsplätze, also ne, Deutschland will ja sein Bruttoinlandsprodukt steigern. Und was machen diese Arbeitsplätze? Die schaffen überhaupt keinen Wert, sondern die gehen ja nur hin und sagen, okay, wir nehmen dem Staat Einnahmen weg. Also einen Teil davon nehmen die dann selber, weil sie sehr teure Rechnungen schreiben, stecken sie in die Eigentasche und der Rest kommt dann nicht beim Staat an, sondern landet halt bei den Leuten, die das in dem Fall dann erben. Und das, also diese Leute sollte man besser für sinnvolle Tätigkeiten einsetzen und nicht dafür, dass sie dem Staat und der Allgemeinheit Geld aus den Kassen klauen. Und klauen ist ein bisschen hart gesagt, ja, das ist ja nicht, es ist nicht illegal, es ist alles legal in der Regel, aber es ist, finde ich, unmoralisch. Und ein Gedanke noch, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu technisch. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist ja die Verschonungsbedarfsprüfung. Die kennst du vielleicht. Also sagen wir mal so, du, ich schenke dir, also da müssten wir verwandt für, verwandt, nee, wir müssen gar nicht verwandt für sein. Ich schenke dir Anteile an einem Unternehmen im Wert von 1 Milliarde Euro. Dann könntest du jetzt hergehen und sagen, ach Finanzamt, ich habe leider gerade nicht genug Geld auf dem Konto, kann diese Steuer nicht bezahlen, ihr müsst mich verschonen, ich bin bedürftig. Und das führt dann in der Regel dazu, dass du gar keine Steuern bezahlst, also nicht nur weniger als die 30%, sondern gar nichts. Und dazu kommt ja auch noch, dass beim Staat ein Aufwand entsteht. Also diese Verschonungsbedarfsprüfung hat auch noch Verschonungsbedarfsprüfungserhebungskosten, ist mein Lieblingswort. Na, weil also die Allgemeinheit zahlt auch noch dafür, dass jemand sich von der Steuer befreien lässt. Und das ist kein geringer Aufwand, der dahinter steht. Das ist
Ja,
teuer.
ja. Das prominenteste Beispiel ist ja der Matthias Döpfer vom Springer Verlag. Ich weiß nicht mehr die Summe, sie war enorm hoch, aber er hat halt einfach sein Vermögen in Springer investiert und gesagt, ich habe kein Geld, ich kann diese Steuer nicht zahlen, die mir diese Milliardärin hier gerade schenkt. Und zack, hat er nichts zahlen müssen. Und gleichzeitig muss man ja auch dazu sagen, und da kommen wir auch zum Punkt, dass man nicht nur Geld, sondern auch Macht damit vererbt. Ja, also er ist ein Mensch, der besitzt Medienhäuser ohne Ende. Und man merkt ja auch, in welche Richtung er geht da politisch. Und damit hat er nicht nur Geld gespart, sondern hat auch eine enorme Macht auf unsere politischen Entscheidungen, die wir so treffen im Alltag.
Absolut, genau. Der Döpfner ist so eine Art Elon Musk in sehr klein. Ja, der aber hat auch, er hat wahnsinnig viel Kohle, weil ihm Friede Springer Anteile im Wert von 1 Milliarde geschenkt hat. Er hatte davor schon viel Kohle, hat dann das Geld investiert und gesagt, sorry, ich habe gerade nicht genug Kleingeld auf dem Girokonto, kann die Steuern nicht bezahlen. Hat Zugriff auf Medien, hat ja auch schon bewiesen, dass er die Trennung von Journalismus und Verlag bei Springer nicht ernst nimmt. Also da wird ja auch viel Einfluss genommen, was dann wo geschrieben werden darf. Also das, und natürlich hat so jemand auch politischen Einfluss. Ne? Das ist ja völlig klar. Ich glaube, der Döpfner und Christian Lindner hatten oder haben wahrscheinlich einen sehr engen Draht.
Ja, das heißt also, Menschen mit enorm viel Geld haben nicht nur finanzielle Erleichterungen, sondern schaden uns auch noch insofern, dass sie Macht, zum Beispiel jetzt in Form von Medien, ausüben. Gibt es denn noch andere Felder, wo du sagst, da ist die Demokratie gefährdet aufgrund von zu viel Reichtum?
Ja, es sind so viele Felder, aber vielleicht nehme
Ach
ich mal
echt?
eins.
Okay.
Also ich nehme mal eins, das vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, was für mich auch so ein Aha-Erlebnis war aus dieser Recherche für das Buch. Na, weil ich mich natürlich schon frage, warum wählen denn so viele Leute irgendwelche demokratiefeindlichen Parteien? Das sind ja nicht alle, die diese Parteien wählen, sind ja nicht alle rechtsextrem. Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass wenn in dem System Vermögen und Macht so konzentriert sind, dass zwar alle Leute alle 4 Jahre wählen gehen sollen, aber in den 4 Jahren danach dann doch Politik meistens für die Reichsten gemacht wird, die halt einen sehr direkten Draht zur Politik haben, die ihre Interessen gut durchsetzen können. Was dann passiert, ist, dass natürlich viele von den Leuten, die am unteren Ende der Verteilung sind, sagen, ja Mensch, warum soll ich denn wählen gehen oder warum soll ich denn hier eine der demokratischen Parteien wählen, wenn die danach eh alle nur Politik für die Reichsten machen? Und das ist, also da gibt es Studien, die das auch zeigen, dass natürlich auch in Deutschland Politik vor allem für die oberen 10% gemacht wird und dass natürlich Menschen, die nicht dazugehören, auch nicht bescheuert sind und dann sagen, ja, meine Interessen werden eh nicht berücksichtigt. Warum soll ich denn dann wählen gehen? Oder wenn ich wählen gehe, warum soll ich denn dann einer demokratischen Partei mein Kreuz geben? Und das ist natürlich was, was wir alle ausbaden müssen, auch die Reichsten. Ja, wenn auf einmal 20% eine rechtsextreme Partei wählen, das ist ja eine Gesellschaft, in der eigentlich keiner leben will.
Ja, das heißt, auch Lobbyismus spielt wahrscheinlich eine Rolle. Also ich kann ich, wenn ich reich bin, zu einem Politiker gehen und sagen, hey, hier hast du mein Geld und ich hätte jetzt gerne die Unternehmenssteuer bitte gesenkt.
Ja, das wäre ja wirklich Korruption. Also dafür würde der Politiker dann hoffentlich ins Gefängnis gehen. Aber je nachdem, wie reich du bist. Ne, wenn du sehr, sehr reich bist, dann hast du wahrscheinlich die Nummer von dem Politiker. Und auch wenn der Kanzler ist, kannst du ihm vielleicht eine SMS schreiben. Also das ist wirklich erschreckend, wie direkt da der Draht ist. Julia Friedrichs hat ein tolles Buch geschrieben, Crazy Rich, wo sie auch unter anderem darüber schreibt, wie der Cheflobbyist der Milliardärsfamilien dem damaligen Innenminister Horst Seehofer irgendwie 3 Stunden lang in einem geheimen Treffen seine Interessen diktieren konnte. Und am nächsten Tag hat der Seehofer hat sein Veto eingelegt gegen eine Veränderung der Erbschaftssteuer. Also das sind so Fälle. Also ich habe früher immer gedacht, sowas ist Verschwörungstheorie, wenn mir Leute sowas erzählen. Und jetzt höre ich immer öfter Beispiele, wo das dann wirklich so gelaufen ist. Und das ist natürlich bitter, dass es nicht wie eine Demokratie sein sollte.
Also es ist kein Einzelfall, es gibt mehr Beispiele.
Klar, und es gibt ja, also es gibt eine ganze Reihe von Lobbyorganisationen, die sich auch verkleiden, als wären sie so Grassroots-Initiativen. Also Bund der Steuerzahler ist da so ein Beispiel. Ja, klingt so, als wären da lauter brave BürgerInnen organisiert, die irgendwas zu Steuern sagen wollen. Und das ist aber eine Organisation, die von den Milliardärsfamilien und Riesenkonzernen finanziert wird und die ganz gezielt versucht, ein Bild vom Staat zu erzeugen, dass der Staat nicht gut mit Geld umgehen kann. Also die listen jedes Jahr in ihrem Schwarzbuch Fälle von Steuerverschwendung, um das Bild zu erzeugen, der Staat kann nicht mit Steuern umgehen, also sollten wir auch keine Steuern bezahlen. Also na, da wird ganz gezielt darauf eingewirkt, dass möglichst viele Menschen, da sind wir wieder bei diesem 99 versus 1%, dass jetzt ganz viele Menschen denken, ach, der Staat kann eh nicht gut mit Geld umgehen, dann braucht er auch keine Steuern von den Reichen erheben. Und dafür findest du viele Beispiele, also ja, wo wir alle, glaube ich, dann immer wieder merken, ach Mist, da habe ich mich eigentlich für was einspannen lassen, was gar nicht meinen Interessen entspricht.
Verstehe. Jetzt gibt es aber immer diese klassischen Gegenargumente. Ja, also vielleicht sollen ja reiche Unternehmer gar nicht so hoch besteuert werden, weil wenn sie es dann zahlen müssten, dann müssen Menschen entlassen werden oder man muss die Firma verkaufen, man geht ins Ausland. Also das kennst du alles schon und ich glaube auch die Leute, die zuhören, haben sich das schon mal gefragt und da wird wahrscheinlich auch bewusst mit Ängsten gespielt, oder?
Genau. Also diese ganzen Scheinargumente sind ganz bewusst immer so gewählt, dass sie Ängste schüren. Ja, das haben sich halt irgendwelche Kommunikationsstrategen ausgedacht, wie können wir Ängste erzeugen. Und ohne da jetzt zu tief reinzugehen, aber es ist erstmal ein Märchen, dass, also zum Beispiel, wenn jemand eine Firma erbt, die Person des Erben zu besteuern, hat nicht unbedingt irgendwelche Auswirkungen darauf, ob es der Firma besser oder schlechter geht. Ja, und es wird immer so getan, als wäre da ein 1:1 Zusammenhang. Wenn Milliardärserben in der x-ten Generation besteuert werden, wenn sie erben, das hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Firma. Und mein Lieblingsbeispiel ist da immer Samsung, Südkorea. Da haben die Erben 50% Erbschaftssteuer bezahlt. Ich glaube 10 Milliarden Dollar, weil in Südkorea eben 50% Erbschaftssteuer anfällt ab einem gewissen Betrag. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass Samsung seitdem pleite gegangen wäre. Ja, und es gibt tausend Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Und dazu kommt auch, dass diese ganzen Riesenvermögen in Deutschland, die Familien, die dahinter stehen, die erzeugen gerne das Bild, dass ihr ganzes Vermögen in Firmen steckt, die Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Das stimmt aber nicht. Ne, wenn man sich jetzt mal, also BMW wird ja oft als Beispiel genommen mit Susanne Klatten und Stefan Quandt, die mit zu den reichsten Deutschen gehören. Die haben Anteile am BMW, die haben sich aber auch über Jahrzehnte unglaublich viele Dividenden ausschütten lassen, die jetzt nicht alle zurück in BMW geflossen sind, sondern die sonst wo reinvestiert werden. Und also fast alle Reichen haben so ein sehr diversifiziertes Vermögensportfolio. Und ja, dieser Eindruck, wir investieren alles in die Firmen und man darf uns nicht besteuern. Das ist halt so ein Märchen, ja, das nicht ohne Grund erzählt wird.
Gibt es denn auch Zahlen dazu, dass wenn man beispielsweise Steuern senkt für die Unternehmen, gar nicht die Investitionen steigen oder auch die Investitionen gar nicht so gut sind? Weil ich nenne dir jetzt mal ein super kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich habe beispielsweise festgestellt, dass dieser ständige diese Wachstumsgeilheit hier führt in meinem Beruf zum Beispiel dazu, dass es langfristig viel mehr Schäden hat als kurzfristig. Also, kurzes Beispiel, ich habe in einer Nachrichtenredaktion gearbeitet, beziehungsweise neben ihr und habe festgestellt, dass sehr viel Clickbait in der Zeit plötzlich stattgefunden hat. Das waren so 2015, also da hat es so angefangen. Und das, dadurch hat man sich schnellere, mehr Klicks erhofft, ne? Weil die Leute haben die Klicks gebraucht, man hat Werbepartner glücklich machen müssen. Und wir als kleine Leute, kleine Arbeiterleute, haben aber irgendwann gesagt, ey, wir kriegen kein gutes Feedback. Die Leute wollen uns nicht mehr lesen, die wollen uns nicht mehr sehen wegen dem Ganzen. Aber es ging ständig, und uns wurde wirklich ins Gesicht gesagt, das bezahlt eure Miete gerade. Und was langfristig dann passiert ist, war, dass Werbepartner dann abgesprungen sind, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht mehr mit sowas in Verbindung gebracht werden. Und das ist so mein Mini-Beispiel, das ich, glaube ich, aber auch wieder auf viele Dinge so übertragen kann. Gibt es da irgendwie auch wirtschaftlich, also gibt es da Beobachtungen, dass man sagen kann, hey, eigentlich schaden wir uns damit mehr, aber es sieht so aus, als wenn wir hier ganz viel Geld machen würden.
Ja, absolut. Also auch zu dieser Frage von und das, also Steuern für Unternehmen und für Reiche versus Innovation und Wachstum. Also dazu gibt es natürlich Zahlen und in Deutschland war es zum Beispiel so, dass in der Zeit, als ganz viel aufgebaut wurde, die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, waren die Steuern für Vermögende sehr viel höher und die Steuern für Unternehmen auch viel höher als heute. Die sind heute beide sehr weit unten und es wird wahnsinnig wenig investiert. Also die ganzen Firmen. Es ist nicht so, dass die in die Zukunft investieren. Man sieht es ja auch. Deutschland, die deutsche Wirtschaft ist ein Auslaufmodell. Wir haben alle Trends verschlafen. Was wir halt gemacht haben, ist, vor 25 Jahren, als die deutsche Wirtschaft auch schon ein Auslaufmodell war, hat man halt diesen Billiglohnsektor geschaffen, hat die Ungleichheit erhöht und hat dieses alte Wirtschaftsmodell jetzt nochmal irgendwie 20 Jahre in die Zukunft weitergeschleppt. Aber es ist überhaupt nicht so, dass dieses ganze Geld, das eigentlich da wäre, gerade in die Zukunft investiert wird. Und das ist auch so ein Denkfehler, den ich immer gerne anspreche, weil es wird immer so getan, okay, die Reichen haben das Geld, die machen bestimmt irgendwas Sinnvolles damit, oder der Staat nimmt sich das als Steuer und dann wird es wahrscheinlich im Kachelofen verbrannt. Aber das stimmt ja nicht, sondern in der positiven Version würde man ja hingehen und sagen, wir besteuern die Reichsten ein bisschen mehr. Dieses Geld wird ja wieder durch den Staat zurück ins System geschleust. Es würden vielleicht mehr junge Leute, mehr Leute mit Ideen auch dazu befähigt, was Neues zu schaffen, Firmen aufzubauen. Gerade ist in Deutschland ja wirklich auch schwierig, als kleine Unternehmung mit einem innovativen Modell zu konkurrieren mit diesen ganzen Riesenfirmen, die alle Märkte kontrollieren. Und ich glaube halt, durch dieses Umverteilen klingt ja immer so komisch, klingt ja immer so unangenehm, aber eigentlich kann dadurch auch was entstehen, was sonst alle viel besser ist, was halt viel mehr Leute auch in so unternehmerische Verantwortung bringt. Und weil du auch nach Zahlen gefragt hast, ich glaube, von der OECD gibt es eine Schätzung, dass die deutsche Wirtschaft 7% größer wäre, wenn die Ungleichheit ein bisschen geringer wäre. Also na, auch das Wachstum wäre ein ganz anderes, wenn wir nicht so ungleich wären.
Und was spricht jetzt dagegen? Also wenn, ne, kommen wir wieder zum Anfang. Es ist so viel klar. Wo ist der Haken? Der Aufwand zum Beispiel wird ja auch immer genannt, ne? Es heißt immer, oh Gott, der Aufwand wird zu viel kosten und wir können ja noch nicht mal richtig Vermögen richtig. Also wir wissen ja eigentlich auch gar nicht ganz konkret, wie viel Vermögen da draußen in Deutschland insgesamt ist, oder?
Wir wissen es nicht mehr. Es gab bis 1997 gab es eine Vermögenssteuer, die wurde ausgesetzt und seitdem wissen wir es nicht mehr.
Allein das ist schon richtig krass. Überleg mal, die Leute, die BAföG beantragen, die müssen quasi sagen, wann der Sitz. Was ist das denn? Die müssen quasi angeben, wenn sie vor 5 Jahren 2 Euro von ihrem Banknachbarn geschenkt bekommen haben, weißt du? Und oder ich bei der deutschen Staatsbürgerschaft musste auch ganz viel angeben an meinen Finanzen und der doch etwas gut situierte Mensch darf, soll, möchte nicht angeben, dass er ein Picasso irgendwo hängen hat, ne?
Nee, das ist absurd. Also genau wie du sagst, wir fordern von oben nach unten immer sehr viel Transparenz. Also ne, wenn ich als Arbeitgeber verlange auch Transparenz von meinen Arbeitnehmerinnen, von Leuten, die Unterstützung brauchen, verlangen wir totale Transparenz. Und oben wird die einfach nicht geschaffen. Ja, und genauso auch nicht bei Politikern. Also ich finde auch Politiker, ja, meine Erwartung, ich will sehr viel genauer wissen, was ein Friedrich Merz alles an bezahlten Nebentätigkeiten hat, na, welche Interessen der wirklich vertritt. Der Typ ist unser Angestellter, wenn er im Bundestag sitzt. Also will ich auch wissen, was er tut in seiner Zeit und wer ihn noch alles bezahlt. Also da finde ich, müssten wir sehr viel mehr Transparenz einfordern. Und so ein Vermögensregister ist auch wirklich, wirklich wichtig, weil dieses Vermögen kommt ja aus der Gesellschaft. Das ist ja nicht so, dass die Reichen sich das irgendwo herbeigezaubert haben, sondern es kommt aus der Gesellschaft, es ist begrenzt und es ist ein totales öffentliches Interesse zu wissen, wo dieses Vermögen liegt und was das auch macht.
Absolut. Und warum haben wir da keinen Bock drauf? Also nicht wir, sondern die Politiker. Also haben die selber so große Vorteile davon? Oder brauchen wir vielleicht sogar die Ungleichheit? Brauchen wir so viele arme Menschen? Das ist nicht meine persönliche Frage, sondern eher so.
Also vielleicht, um das auch mal zu sagen, ich glaube, es wird immer Ungleichheit geben, aber die Frage ist halt, wie groß ist die Ungleichheit? Also ich bin auch nicht dafür, dass alle genau gleich viel immer haben. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll und auch nicht natürlich. Aber das, was wir jetzt haben, dass ein paar tausend Leute 20% von allem besitzen und 40 Millionen Leute nichts besitzen, das geht einfach nicht in so einer reichen Gesellschaft. Das ist ein Maß an Ungleichheit, das die Gesellschaft auch auf Dauer nicht aushält. Und warum wir das trotzdem mitmachen? Also ich glaube, einerseits leben wir jetzt halt hoffentlich in den Endzügen des neoliberalen Zeitalters. Also so 80er Jahre hat es ja angefangen, dass man irgendwie angefangen hat zu sagen, okay, der Staat soll kleiner werden, wir müssen mehr privatisieren, mehr Privatwirtschaft, den Finanzmarkt deregulieren. Das war halt damals so die Ideologie und da in der Zeit leben wir jetzt immer noch und erleben halt auch immer mehr jetzt die negativen Auswirkungen davon. Und das hatten wir eben schon. Ich glaube halt, dass diese kleine Minderheit, die sehr von dem System profitiert, halt sehr viel Aufwand betreibt und sehr erfolgreich darin ist, ihre Narrative zu setzen, ihre Geschichten zu erzählen, die vielen Leuten das Gefühl gibt, so wie es jetzt ist, ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist das kleinere Übel. Wenn ich die Geschichte angeboten bekomme, zu sagen, Ungleichheit ist zwar doof, aber die Alternative ist Arbeitslosigkeit, Leute ziehen ins Ausland mit ihren Firmen und so, dann denken halt viele Leute so, uff, vielleicht ist das das kleinere Übel mit der Ungleichheit.
Hast du denn auch schon mal von Menschen Feedback bekommen, warum sie nicht mehr Steuern zahlen möchten? Weil du hast jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung festgestellt, du brauchst gar nicht so viel. Also du brauchst eine bestimmte Summe, klar, damit du sorgenfrei leben kannst, aber alles, was darüber hinausgeht, brauchst du nicht. Warum tun sich denn diese großen UnternehmerInnen so schwer zu sagen, okay, da ziehen wir jetzt mit? Bist du mit denen in Kontakt oder reagieren die auf dich eher so verhalten?
Ja, ich bin ja bei Tax Me Now mit einer Gruppe von Menschen, die auch alle Vermögende sind und sagen, sie setzen sich ein für eine fairere Besteuerung von Vermögenden. Also es gibt auch außerhalb von Tax Me Now viele Leute, die selber vermögend sind, auch hochvermögend, die sagen, so wie es jetzt ist, ist es einfach nicht gut und nicht fair und ich will eine Gesellschaft, die anders tickt. Es gibt natürlich auch welche, die alles dafür tun, um den Status quo zu beschützen. Mit denen treffe ich mich jetzt meistens nicht zum Kaffee, aber die gibt es natürlich auch. Und ich glaube.
Aber weißt du, was deren Argumente sind? Also, auch wenn du dich nicht mit ihnen triffst, hast du dich ja wahrscheinlich mit ihnen auseinandergesetzt.
Klar. Also in Deutschland ist ja das meiste Vermögen schon sehr alt. Also das sind Vermögen, die schon seit langer Zeit weitervererbt und zusammengehalten werden. Das heißt, da ist oft so ein dynastischer Gedanke von, also deswegen ist auch dieser Begriff Neofeudalismus gar nicht so verkehrt, weil das sind wirklich wie so Dynastien, die halt versuchen, ihren Besitz zusammenzuhalten. Denen gehören heute halt keine Grafschaften und Schlösser mehr, aber halt ein Riesenanteil an Immobilien in Deutschland und irgendwie 50% des Aktienbesitzes. Genau, weil über 50% des Aktien Besitz in Deutschland liegt bei 142 Familien. Also es gibt so Zahlen, wo man echt merkt, krass, okay, es ist wirklich unglaublich, wie wenige Familien und wie wenige Menschen eigentlich in Deutschland wahnsinnig viel Vermögen kontrollieren. Und es gibt in dieser Gruppe schon oft so ein Denken, das wirklich in die Richtung geht, der Staat hat keine Ahnung, wir wissen alles besser. Ne, wir sind, also da, und da denken Leute, das muss ja auch gar nicht böse gemeint sein. Denken vielleicht auch, wir halten hier den Laden am Laufen, wir finanzieren die Arbeitsplätze. Also das muss ja gar nicht eine bewusste Desinformation sein, es kann ja auch wirklich die Überzeugung sein. Und wenn du in solchen Kreisen unterwegs bist, dir die ganze Zeit alle gegenseitig erzählen, dass so die Welt funktioniert, wir halten den Laden am Laufen, ohne uns geht hier gar nichts, Na, wir sind das Rückgrat der Wirtschaft, dann glaubt man diese Geschichten ja auch.
Absolut. Ich glaube, da kommen wir auch wieder so zu diesem Thema Lebensrealitäten. Man ist oft mit den Leuten unterwegs, die einen ähnlich sind, auch was das Finanzielle oft betrifft. Und daraus entsteht ja auch wieder für die Zukunft etwas. Also wieder, um wieder zum Gleichheitsthema zu kommen, ne? Man kann ja von jung auf schon in ein Internat gehen und da auch sich schon die Connections holen. Und gerade bei Geld finde ich das so schade, dass wir nicht mehr darüber reden, weil ich sogar in meinem Umfeld merke, dass viele gar nicht mehr einen Blick für die Lebensrealität von anderen haben. Und wenn, dann ist das immer so ein Ticken, auch wenn sie es nicht wollen, von oben herab. Die meinen das nicht böse, aber es insgeheim denken sie, ich habe etwas richtig gemacht und eine andere Person hat etwas falsch gemacht. Und um dann zu erklären, nee, da gehört ganz viel dazu, auch was die Herkunft zum Beispiel betrifft. Manchmal erwische ich mich dabei, und da gibt es viel härtere Fälle als mich natürlich, um Gottes Willen, aber ich erwische mich zum Beispiel dabei, wie ich meine deutschen Freunde sehe, die, obwohl sie ihre Omas und Opas zu Kriegszeiten auf der Seite der Deutschen quasi waren, danach Wirtschaftswunder erlebt haben und ihr Vermögen behalten konnten, sich das auch aufbauen konnten. Und meine Oma auf polnischer Seite zum Beispiel, die war nicht in der Schule, weil sie zum Arbeiten von Deutschen gezwungen wurde, konnte sich das dementsprechend dann nicht so ein großes Vermögen an sparen, weil sie vor allem auch dann im Kommunismus gelebt hat, also Kommunismus, wieder Diktatur halt. Und diese Faktoren sehen ganz viele dann halt nicht. Und ich verstehe das auch. Also ich verstehe, wenn man eben nur in einer Kleinstadt irgendwo in Deutschland aufgewachsen ist und wo alles schön ist, dass man das irgendwie auch diese Zusammenhänge manchmal nicht so ganz versteht.
Ja, ich verstehe das auch. Es ist halt immer anstrengend und komplex, so das ganze Bild zu sehen. Aber ich glaube, also ich glaube, dass es dafür auch so wertvoll ist, dass man eben diese anderen Perspektiven bekommt. Und jetzt also, na, wir könnten jetzt natürlich auch noch darüber reden, dass viele der deutschen Reichsten auch eine sehr düstere Nazi-Vergangenheit haben, die sehr wenig aufgearbeitet wurde, also von dieser. Gerade was auch Zwangsarbeit und also es geht ja so weit, dass die dann teilweise eigene KZs gebaut haben und so und dann trotzdem nach dem Krieg einfach weitermachen konnten. Also wirklich übel, finde ich, das ist, also hat bei mir auch sehr viel Scham und Wut ausgelöst, mich damit zu beschäftigen.
Kommt es im Buch auch vor? Weil das tatsächlich, ich wollte auch ein bisschen jetzt gerade die Brücke schlagen, weil ich finde das Thema so interessant zu gucken, woher kommt dieses Vermögen eigentlich, wenn man es auch auf die Kriegszeit nochmal bezieht.
Ja, also wir haben im Buch am Anfang ist ein Kapitel, wo es darum geht, wie diese Vermögen generell entstanden sind, weil halt sehr viel auch schon in der Kaiserzeit, Industrialisierung, 19. Jahrhundert entstanden ist. Und wir haben aber auch ein ganzes Kapitel gemacht zum Thema Vermögen haben immer eine dunkle Vergangenheit. Und da habe ich mit dem David de Jong gesprochen, der hat dieses Buch geschrieben, Braunes Erbe. Da geht es dann, also er hat sich wirklich ganz gezielt angeguckt, was eigentlich deutsche Reiche, die Vorfahren der heutigen deutschen Reichen, was die im Dritten Reich so alles getrieben haben. Ich wusste da auch nicht so
Okay.
viel drüber und war ehrlich gesagt auch schockiert, wie wenig darüber in Deutschland gesprochen wird.
Ja. Da kann ich auch gleich mit einer Frage von meinen Followern kommen. Kann man denn überhaupt reich werden, ohne anderen zu schaden?
Also, ich würde eigentlich sagen, nein, na, ich will jetzt nicht, das ist natürlich eine sehr verkürzte Antwort, aber ich habe schon im Buch auch die These drin zu sagen, dass jedes große Vermögen immer im Grunde auf Ausbeutung beruht. Ja, entweder muss ich Menschen ausbeuten, Ressourcen ausbeuten, also in unserem heutigen Wirtschaftssystem großes Vermögen aufzubauen, ohne Emissionen in die Atmosphäre zu blasen, ohne die Arbeit von anderen so einzusetzen, dass ich mir mehr in die Tasche stecke als die Leute, geht nicht, weil so funktioniert halt unsere Wirtschaft. Also große Vermögen basieren immer auf Ausbeutung und da ist ja auch ganz viel koloniale Ausbeutung noch mit drin und auch heute noch, wie wir profitieren von Ländern im globalen Süden, die sehr viel mehr Rohstoffe haben als wir, die wir einfach gnadenlos ausbeuten und da unseren Lifestyle rausziehen. Also ich bin schon der Meinung, dass jedes große Vermögen eine dunkle Vergangenheit hat.
Jemand anderes hat gefragt, ob du es bereust, dein Geld abgegeben zu haben. Ich würde das vielleicht ein bisschen noch umformulieren und eher sagen, würdest du denn jetzt vielleicht im Nachhinein was anders machen, so organisatorisch?
Also sagen wir mal so, ich hatte sicherlich schon ein paar Momente, wo ich mal dachte so, oh, war das wirklich so eine gute Entscheidung oder hätte ich nicht doch ein bisschen mehr? Also da habe ich mich schon ein paar Mal ertappt. Das ist halt immer so tagesformabhängig.
Aber eher im Zusammenhang, weil du eine neue Idee hast oder weil du dir was kaufen willst oder wann kommen diese Gedanken?
Ne, du musst dir vorstellen, also ich habe schon, als ich das entschieden habe, auch gedacht so, ich will die nächsten Jahre möglichst viel Energie darauf verwenden, irgendwie sinnvolle Sachen voranzutreiben. Ich will mich gar nicht damit belasten, jetzt irgendwie eine Immobilie zu kaufen oder irgendwie mit diesem Geld was zu machen, was ja auch eine Immobilie zu haben oder irgendeinen Privatbesitz zu haben, ist ja immer auch Mental Load und kostet immer irgendwie Energie, die man auch auf andere Sachen einsetzen kann. Deswegen war schon diese Entscheidung zu sagen, okay, ich behalte nur so viel zurück, ne, wie ich jetzt halt glaube, dass ich so als Grundabsicherung mal für später irgendwie brauchen kann. Und an dieses Geld komme ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht so ohne weiteres ran. Das steckt auch alles wieder in meinen Projekten drin. Und ich hatte dann natürlich ein paar Mal so Momente, wo ich dachte so, auch jetzt so ein kleines Ferienhäuschen irgendwo am Mittelmeer zu haben, wie halt alle Menschen wahrscheinlich manchmal denken, dass sowas toll wäre. Aber es
Ja.
entspricht jetzt eigentlich nicht meiner innersten Überzeugung, dass ich sowas unbedingt brauche.
Okay. Ach so, ich hätte gedacht, also ich glaube, das hätte ich mir an deiner Stelle schon noch gegönnt. So ein Haus und dann kannst, naja, gut, ist ja deine Entscheidung.
Das kann ja auch noch kommen, ne?
Ja,
So
das
alt bin ich jetzt
stimmt.
auch wieder nicht und jetzt gerade brauche ich es nicht.
Stimmt. Was glaubst du, ist es einfacher, Millionär zu werden oder gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Ungleichheit zu kämpfen?
Also Millionär zu werden ist ja eigentlich total einfach. Man muss nur in die richtige Familie geboren werden.
Oh, stimmt. Na, scheiße. Hab ich verkackt. Es tut mir leid.
Es ist ja in Deutschland heutzutage, jede Familie, die irgendwo im Großraum einer größeren Stadt ein Haus besitzt und das weiter vererbt, ist man ja schon Millionär. Ja, aber ich würde mal sagen, also von null zu starten und sich wirklich ein Vermögen aufzubauen, ist in Deutschland echt schwer.
Und da du ja aus der Startup-Szene kommst, die ich ja am Anfang echt gefeiert habe, gerade wenn man sich mit dem Scheitern beschäftigt, dann war das früher halt so dieses Parabel, also dieses beste Beispiel dafür. So macht es das Silicon Valley, die scheitern, die stehen wieder auf. Wenn du in Amerika nicht 7-mal gescheitert bist, dann hast du noch nichts gemacht, so. Und es hat sich ja dann doch fast schon zu einer Karikatur entwickelt. Also das wurde dann ein bisschen übertrieben und war alles mehr fake it till you make it, aus meiner Sicht, was ich so mitbekommen habe. Wie blickst du auf diese Szene mit deinem heutigen Wissen im Vergleich zu dem, wie du da reingestartet bist? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du da auch ziemlich motiviert, wie viele andere Deutsche auch, rangegangen bist.
Ja, und naiv auch, ehrlich gesagt. Also ich habe da sehr naiv damals drauf geguckt. Und man muss aber auch sagen, jetzt irgendwie 2011, 2012 war ja Facebook auch, ne, ein Startup mit einem Tool, wo man sich damals noch vorstellen konnte, da kann was Cooles draus werden, das kann der Menschheit was bringen, dass daraus eine Firma wird, die irgendwie sich am Völkermord beteiligt in Ländern des globalen Südens und die Demokratie irgendwie ins Feuer wirft. Das hätte ich mir damals echt nicht ausmalen können. Aber hätte man vielleicht auch mit ein bisschen weniger Naivität, hätte man es vielleicht auch damals schon checken können. Aber als wir Blinkist gestartet haben, war wirklich die Zeit, als alle gesagt haben, wir bauen jetzt das Facebook für Buchzusammenfassungen, das Facebook für digitalen Hundefutterversand und so. Also das war halt die Zeit. Und auch gerade, weil du dieses Scheitern angesprochen hast. Also ich habe ehrlich gesagt, mein eigenes Selbstbild ist schon auch immer so gewesen, dass ich dachte, so ich bin risikobereit, ich habe nie einen Plan B, immer nur einen Plan A. Habe dann irgendwann mal gemerkt, so, ja, okay, aber ich habe immer auch einen Plan B, dadurch, dass ich aus einer Familie komme, die mich problemlos auffangen könnte, wenn ich total gegen eine Wand laufe. Was ja für wahnsinnig viele Leute nicht der Fall ist. Das habe ich früher nicht gecheckt, dass halt in der Gesellschaft unglaublich viele Leute diesen Plan B, für den sie nichts machen müssen, einfach nicht haben und deswegen ganz, ganz andere Möglichkeiten oder viel weniger Möglichkeiten haben, sowas zu gründen. Und das Silicon Valley hat uns ja auch diese ganzen Geschichten erzählt, aus der Garage gegründet und bliblablub. Und dann hat man irgendwann mal gelesen, ach stimmt. Und die Eltern waren auch schon reich und hatten tolle Kontakte zu allen möglichen Banken und Investoren und haben das Kind auf die teuerste Uni der Welt geschickt. Da finde, wenn man den Teil dazu erzählt, dann klingen diese Geschichten halt auch immer ein bisschen anders.
Und man zweifelt so krass an sich selbst, weil man diese Geschichten hört, so aus der Garage raus und du kannst alles schaffen, was du willst und dann arbeitest du dir deinen Arsch ab und du denkst so, ja, wann passiert es denn? Und schöne Geschichte auch wieder. Also dieses Storytelling ist auch, hat wieder auch eine sehr große Macht auf uns im Grunde dann.
Klar. Und ich finde das auch wirklich, also deswegen, also ich hoffe, dass ich nie Christian Lindner auf der Straße treffe, weil ich nicht garantieren kann, was ich dann mache. Ich finde das so zynisch, wenn Menschen rumrennen und dieses Märchen von der Leistungsgesellschaft erzählen. Na, weil das stimmt einfach nicht in Deutschland. Und ich finde, dass, also wenn ich mich total anstrenge und es nicht schaffe und mir ständig die ganze Zeit jemand erzählt, ich lebe in der Leistungsgesellschaft, das führt ja auch dazu, dass total viele Leute grundlos irgendwie mit Scham und Selbstzweifeln rumrennen und auch noch denken, sie sind schuld daran, dass es ihnen wirtschaftlich schlecht geht. Und also ich finde, das muss man immer dazu sagen, weil dieses Märchen von der Leistungsgesellschaft, das macht ja was mit ganz vielen Leuten, ne? Weil man ja dann eben genau denkt, das ist jetzt meine Schuld, dass ich hier kaum über die Runden komme oder gar nicht über die Runden komme.
Also genau das ist bei mir so gefühlt. Also ich bin jetzt zwar nicht eine Gründerin oder so, aber ich habe auf andere Art und Weise diese Narrative halt aufgesaugt. Und irgendwann kommt dann das Erwachen und man versteht dann schon die Zusammenhänge. Aber wenn du das nicht tust, dann denkst du genau das, was du sagst. Du denkst, ich bin schuld, ich bin nicht fleißig genug, ich muss vielleicht sogar noch mehr machen. Und der Witz ist ja, dass es Leute gibt, die machen sehr wenig und kriegen sehr viel Geld dafür. Also es steht ja genau, wie du sagst, nicht in einer Relation, in der richtigen. Was können denn jetzt Menschen machen, die das jetzt vielleicht hören und die sich auch das Buch kaufen werden? Wahrscheinlich stehen da auch indirekt Tipps drin, aber was können wir denn als einzelne Personen machen, um da eine Veränderung auch mitzugestalten?
Also ich habe in meinem Buch auch den Gary Stevenson erwähnt, der auch, finde ich, ganz, ganz tollen Content macht zu dem Thema, so ein ehemaliger Investmentbanker. Und er sagt immer, es gibt eigentlich nur eine Art, reich zu werden, indem man den reichen Vater hat. Und er sagt dann aber, nee, wir haben schon auch noch eine zweite Möglichkeit, reich zu werden. Wir müssen uns halt zusammentun und endlich einfordern, dass das System so umgestaltet wird, dass alle einen Teil vom Kuchen abbekommen und dass Leistung wirklich auch zu Erfolg führt. Und deswegen reite ich auch immer auf diesem Thema Erbschaftssteuer und generell Steuergerechtigkeit rum. Ich dachte früher auch, es gibt nichts Langweiligeres als Steuern. Ich habe Psychologie studiert und habe da nie drüber nachgedacht und irgendwann gemerkt, Mensch, das ist eigentlich eines der wichtigsten Werkzeuge in der Demokratie. Wir sollten den ganzen Tag nur über Steuern diskutieren und sollten unsere Wahlentscheidungen sehr stark davon abhängig machen, wer ein Steuersystem wie gestalten will. Weil dass wir alle über unsere Einkommenssteuer, über Mehrwertsteuern, über 1000 Steuern, die wir ständig bezahlen, ja, wahnsinnig viel Geld beitragen zur Gesellschaft, was auch woanders herkommen könnte oder wo wir sagen könnten, zum Beispiel auch über Steuern, wir wollen, dass bestimmte Jobs besser bezahlt werden, andere schlechter bezahlt werden, weil sie schädlich sind. Das sind halt so Diskussionen, die wir alle führen sollten und bei denen wir auch in die Parteiprogramme gucken sollten. Und was jetzt ja wieder passiert, alle lassen sich durch so Scheinprobleme aufwiegeln und denken, irgendwie, sie müssen jetzt im schlimmsten Fall noch Friedrich Merz wählen, weil er so tut, als würde er irgendwie die Grenzen beschützen. Ganz schlimmer Typ. Und wenn man sie aber anguckt, dann in dem Wahlprogramm, ne, die CDU will stramm weiter von unten nach oben umverteilen. Also da soll oben einfach entlastet werden und schön von unten nach oben umverteilen. Die FDP genauso, die AfD natürlich auch. Und sowas müssen wir uns angucken. Also wollen Parteien von unten nach oben oder von oben nach unten umverteilen? Ja, und welche Partei hat ein gutes Konzept dafür, dass wir in Deutschland endlich wieder in Infrastruktur investieren, dass wir ordentliche Schulen haben, dass hier niemand als junger Erwachsener schon abgehängt ist, weil er keine gute Ausbildung hat? Das sind meiner Meinung nach die wichtigen Fragen und da können ja alle mitreden.
Absolut. Ohne eine Wahlempfehlung zu geben, aber gibt es denn Parteien, die ganz konkret sagen, ey, wir nehmen uns dem an?
Die gibt's schon. Also ich meine, leider werden ja diese Parteien alle durch diese ganzen populistischen Themensetzungen werden ja alle Parteien gezwungen, sich da ein Stück weit anzupassen. Und ich bin aber der Meinung, ne, wir haben mit Robert Habeck einen progressiven Kanzlerkandidaten, der wirklich das Potenzial hätte, also Deutschland auch mit einer Vision umzugestalten. Und ich glaube aber auch auf diese Parteien, ne, man muss jetzt nicht alles perfekt finden, was die heute sagen, weil auch Parteien, die dann gewählt werden, hören ja auf das, was Leute dann auch sagen. Also mein Wunsch wäre halt, sich solche, oder es gibt meiner Meinung nach gerade eine progressive Partei, die wirklich das Potenzial hat, was zu gestalten. Und ich würde gern auf diese Partei einwirken und sagen, ich finde jetzt in dem Fall zum Beispiel Habeck hat Potenzial, ein guter Kanzler zu sein. Und dann weiter darauf einwirken, dass so jemand sich auch bestärkt fühlt, Themen wie Steuergerechtigkeit mit einzubauen in seine Politik. Das ist die Strategie, die ich jetzt verfolgen würde. Und ich glaube, am Beispiel Habeck sieht man ja auch, dass aus dem rechten und populistischen Spektrum jetzt aus der CDU, CSU zum Beispiel dann so Hetze gegen die Grünen betrieben wird, hat ja auch den Grund, dass die merken, ah, Habeck ist gefährlich. Ja, die könnten ja auch sagen, Mensch, die Rechtsradikalen sind ein Problem, wir müssen uns da klar abgrenzen. Was sie machen, ist sagen, oh, da ist jemand, der kann uns Konkurrenz machen, den können wir nicht so gut angreifen, weil der viel cleverer und beliebter ist als wir. Dann greifen wir mal seine Partei an und sehen wieder Ängste, ne, werden wieder Ängste gestreut. Ah, die Grünen können bestimmt keine Wirtschaftspolitik, die machen dann so ideologische Politik und dann gehen Arbeitsplätze verloren. Das sind wieder die gleichen Erzählungen, die dann dazu führen, dass Leute sagen, eigentlich finde ich Habeck toll, aber ich traue mich nicht, ihn zu wählen. Weil mir jemand anderes gesagt hat, oh, Arbeitsplätze.
Ja, es haben auch sehr viele Experten sich schon auch zu den Wahlprogrammen geäußert, auch von der CDU. Und die sagen, das ist wirtschaftlich, also da kommen wir jetzt nicht gut weg. Und AfD genauso. Klar, da sind halt natürlich Menschen dahinter, die sich jetzt den Fakten nicht so gerne mit denen befassen und eher sehr emotional dann auch die Diskussionen führen. Aber es wäre ja auch geil festzustellen, wenn wir merken, wir haben eigentlich oft alle denselben Feind. Ich würde jetzt nicht das Ganze in einem Kampf beschreiben, aber so wie wir miteinander momentan reden, ist es ja sehr feindselig. Und eigentlich sollten wir uns auf andere Sachen konzentrieren. So, da gibt es auch genug Beispiele, ne? Und auch irgendwie interessant, ne? Die CDU hat ein Interesse daran, selbst gute Zahlen in Form von Wählerstimmen zu bekommen und statt guter Politik zu machen oder die Politik zu machen, die sie auch wirklich machen wollen oder vielleicht sogar andere gute Politik machen zu lassen, entscheiden sie sich eben wieder für etwas, was die Qualität für uns alle mindert. Also auch hier ist eigentlich insgeheim wieder dieser Wachstumsgedanke und dieser egoistische Gedanke, der uns allen dann wieder schadet, ne?
Ja, genau, das ist halt, weil Menschen wie Friedrich Merz ihr eigenes Ego und ihre eigene Machtgeilheit über alles andere stellen. Und ich finde das unerträglich. Und ich muss dazu auch sagen, also bei mir löst es auch wirklich Scham aus, dass ich denke, dass jetzt solche Politiker, die sich hinstellen und so tun, als würden sie für die Mitte sprechen, abdriften in so ein fast schon fremdenfeindliches Spektrum. Na, wir sind in Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft, wir haben auch Migranten, Migrantinnen wahnsinnig viel zu verdanken, leben hier zusammen mit denen. Und dass die jetzt teilweise sich nicht mehr sicher fühlen und nicht wissen, was ihre Zukunft in Deutschland ist, das finde ich unerträglich. Und also ich finde, Friedrich Merz ist dadurch für mich auch zu einer Person geworden, den will ich nicht mal in die Nähe von politischer Verantwortung lassen.
Ja. Und er hat auch gar nicht so viel Erfahrung, wenn man ganz ehrlich ist.
Gar keine. Er
Ja.
ist halt Lobbyist, ne? Er ist Cheflobbyist des größten Finanzverwalters der Welt, was ihn auch für jedes Amt disqualifizieren sollte, meiner Meinung nach. Politische Erfahrung null, Machtgeilheit 100 von 100 Punkten. Und
Ja.
solchen Menschen ist ehrlich gesagt alles zuzutrauen. Und solche Menschen waren ja auch in der Vergangenheit oft die Steigbügelhalter, die dann zu richtigen Katastrophen beigetragen haben.
Und wir sehen quasi gerade live gefühlt zu und können wahrscheinlich daher auch nur jeden an der Stelle animieren, wählen zu gehen, auch wenn es oft deprimierend ist. Also ich habe auch immer mehr ein Verständnis für Leute, die sogar sagen, ich gehe nicht wählen, was früher für mich absolutes No-Go war. Aber gerade das, was wir jetzt zum Beispiel besprochen haben, das sind auch die Gründe, warum man es nicht tut, weil man merkt, oh mein Gott, es wird eh nichts für mich getan. Du hast es vorhin schon gesagt, es ist sogar bewiesen, dass die PolitikerInnen sich mehr, also die Entscheidungen zugunsten der reichen und einflussreichen Menschen fällen und wir dabei nicht so gut abschneiden. Also absolut verständlich. Gibt es denn ein Land, das das mit der Umverteilung vielleicht schon ganz gut hinbekommen hat?
Also heute ist ja ein Zeitalter hoher Ungleichheit. Ich glaube, die Gesellschaft, die als die gleich oder die am wenigsten Ungleiche der jüngeren Vergangenheit gilt, war Schweden in den 80er Jahren. Also das war so eine Zeit, wo also dann besonders in Schweden, damals waren aber auch in Westdeutschland die Unterschiede deutlich geringer. Ob es jetzt eine Gesellschaft gibt, die heute gerade, also es gibt natürlich Länder, die viel weniger ungleich sind als Deutschland, aber so richtig gut kann ich dir jetzt leider auch kein Beispiel nennen.
Das ist auch okay. Dann arbeiten, das ist eine Gruppenarbeit dann. Aber so eine internationale Lösung, wer weiß, Vielleicht kommt es ja irgendwann mal. Ist ja alles miteinander verstrickt. Oder eine der letzten Fragen: Sollte es denn eine Grenze geben, wie viel jemand besitzen darf? Denn da fühlen sich ja jetzt viele in ihrer Freiheit eingeschränkt. Aber das ist jetzt nur mein Take dazu: Wenn jemand so viel Geld hat, dass wiederum meine Freiheit eingeschränkt wird, dann wird es ja eigentlich kritisch und dann sollte man sich die Frage stellen: Sollte es eine Grenze geben?
Das hast du eigentlich schon perfekt beantwortet. Also, man muss dazu sagen, unser Grundgesetz gibt jetzt nicht her, dass man sagt, es gibt eine harte Vermögensobergrenze, ne? Weil erstmal sind wir eine Gesellschaft, in der Privateigentum geschützt ist. Das Grundgesetz sagt ja auch, Eigentum verpflichtet ist. Man soll es dann auch zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen. Das wird dann meistens vergessen. Ich finde, es sollte eine gesellschaftliche Übereinkunft geben, dass es eine moralische Obergrenze gibt, ab wann es zu viel wird. Und in der Vergangenheit war es auch schon so, jetzt zum Beispiel in den USA war Rockefeller mal so reich vor 100 Jahren oder ein bisschen weniger, dass man gesagt hat, Mensch, wir machen einen Spitzensteuersatz, der so hoch ist, dass dieser Typ einfach ärmer wird. Ja, also man kann das machen, wenn man sagt, wir wollen ein bestimmtes Ausmaß an Reichtum nicht. Man kann jetzt leider nicht hingehen und sagen, es gibt eine harte Obergrenze, aber ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll und auch gar nicht nötig. Na, aber diese Diskussion, ab wann ist es zu viel, die finde ich wichtig. Und wir haben ja in Deutschland die Situation, wir sind so reich, dass wenn man das Vermögen gleichmäßig verteilen würde, hätte jede Person so 250.000 Euro ungefähr. Das heißt,
Wirklich?
eine Familie von vier hätte dann 1 Million. Das ist wirklich der rechnerische Durchschnitt. Ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt auch nicht für absolute Gleichheit, ne, weil dann findet auch kein Wettbewerb mehr statt und wahrscheinlich auch keine Innovation. Aber dass wir ein bisschen näher an dieses Ideal kommen, wir sind halt, pardon, wir sind halt gerade sehr viel näher, also es gibt diesen Gini-Koeffizienten, mit dem Ungleichheit dargestellt wird. Wenn der bei 0 ist, haben alle gleich viel, dann ist es so eine Gleichverteilung. Und wenn der bei 1 ist, dann hat eine Person alles und alle anderen haben nichts. Und wir sind in Deutschland gerade bei knapp unter 0,8. Das heißt, wir sind sehr viel näher an diesem eine Person besitzt alles versus alle haben gleich viel. Und ich bin der Meinung, dass das einfach nicht geht. Wir müssen viel näher wieder, also viel weiter von diesem Extrem wegkommen. Und wir werden halt auch jedes Jahr extremer und sind immer näher an dieser extremen Konzentration.
Das heißt, wir beobachten das nicht nur weiterhin, sondern wir versuchen da mit unseren Mitteln aufmerksam drauf zu machen und ein Bewusstsein zu schaffen, auch wenn das Storytelling bedarf. Also so wie die anderen gutes Storytelling benutzen, um uns das Gefühl zu geben, hey, nee, das ist schon so in Ordnung, müssen wir vielleicht einfach unser Storytelling bisschen. Vielleicht müssen wir ein bisschen populistischer, naja, mal gucken, werden. Zum Abschluss. Also eigentlich habe ich immer einen Glückskeks, den ich dir ja jetzt quasi gar nicht so geben kann. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es ein Zitat, das dich entweder in letzter Zeit oder generell immer mal wieder begleitet, das dir viel bedeutet oder auch, dass du vielleicht einfach so aufgeschnappt hast.
Ich habe natürlich viele Zitate im Kopf, aber ich suche mal eins raus. Also was ich total schön fand, es gibt so eine, also weil ich mich auch viel mit so fernöstlicher, buddhistischer Philosophie beschäftigt habe und das sehr inspirierend immer finde. Und da gab es mal irgendwo eine Geschichte, wo jemand einen Mönch gefragt hat und gesagt hat, mir ist das alles zu kompliziert, kannst du bitte diese ganze Lehre auf einen Satz zusammenfassen? Und dann war die Antwort, everything changes. Also er hat quasi gesagt, alles, was man wissen muss, um zu leben, ist, dass alles vergänglich ist, alles sich immer weiterentwickelt, was wir heute irgendwie haben und daran festhalten, ist morgen schon wieder anders. Ja, und das ist ja auch ein wichtiger Grund, nicht so sehr an Materiellem festzuhalten, weil ich meine, das alles ist vergänglich und das alles wird sich ändern. Das finde ich eigentlich immer so einen ganz schönen Gedanken, um gut durch die Woche zu kommen.
Soll ich den Downer direkt jetzt bringen? Weil mich erinnert das Zitat an eine traumatische Geschichte aus meiner Kindheit. Ja, ich erzähle die immer in der Hoffnung, dass alle lachen und dann gucken mich aber alle sehr entsetzt immer an und dann merke ich immer, oh, das ist nicht so die Partygeschichte. Ich mache es trotzdem, Freunde. Das ist ein Podcast über Scheitern. Jetzt gibt's den Downer. Also ich habe meine Kindheit in vielen Kneipen verbracht und dort auch gezeichnet und ja, irgendwie mir die Zeit vertrieben und einmal habe ich ein Bild gemalt und das meiner Mama und meinem Stiefvater gezeigt. Und er hat plötzlich dieses Bild zerrissen. Er war ein toller Mensch, wirklich. Ich schwöre auf alles, der war richtig cool. Aber da hatte er einfach einen komischen, keine Ahnung, der hatte dieses Bild zerrissen und hat zu mir gesagt: Maggie, alles ist vergänglich im Leben. Und das Ding ist, das brauchst du halt einer Achtjährigen nicht sagen, weißt du? Aber es hat was mit mir gemacht. Die Therapeutin muss auch bezahlt werden, verstehst du? Das ist ja.
Ich hoffe, dass mein Zitat nicht genauso schlecht landet.
Nein, deins ist auf jeden Fall besser und wird auch richtig interpretiert. Und meins kann man ja im Grunde auch interpretieren.
Es war ja
Ich.
vielleicht auch gut gemeint.
Absolut, es war definitiv gut gemeint, aber so ist es manchmal mit Eltern. Ich würde sehr gerne dein Buch noch unter allen Patreons und Kanalmitgliedern, die wir jetzt auch wieder aufbauen, verlosen. Das sage ich jetzt einfach an der Stelle, damit alle sich überlegen, ob sie Patreon oder auch Kanalmitglied werden möchten. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und vor allem auch dein Engagement, dass du aufmerksam machst auf diese Dinge. Und gerade aus deiner Position heraus, das wirkt auf jeden Fall noch mal glaubwürdiger als eine Maggie, die sagt, Eat the rich. Und dein Buch werde ich auf jeden Fall verlinken, sowohl im Video als auch in den Shownotes. Und wünsche dir vor allem ganz viel Erfolg damit und dass es ganz viele Menschen auch erreicht.
Vielen Dank und danke nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht.